Sind Sie ein wahrer Christ? Und was ist ein wahrer Christ? Ich möchte, dass Sie erkennen, dass die meisten bekennenden Christen heute genau das Gegenteil von den einfachen, aber klaren Lehren Christi glauben. Lesen wir dazu die erste Bibelstelle in Matthäus 13, Vers 10 und auch 11. Normalerweise lese ich aus der Luther 2009. In dieser Predigt benutze ich oft andere, aber ich werde es erwähnen. Ich lese jetzt aus der neuen Genfer Übersetzung, Matthäus 13, Vers 10 und auch Vers 11. Die Jünger kamen zu Jesus und fragten ihn: Warum verwendest du Gleichnisse, wenn du zu den Leuten redest? Er antwortete: Euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Himmelsreichs zu verstehen. Ihnen ist es nicht gegeben. Lesen wir dazu die nächste Bibelstelle in Jesaja 6, Vers 10. Jesaja 6, Vers 10. Ich lese dies auch wieder aus der neuen Genfer Übersetzung. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, ihre Ohren sind verstopft und ihre Augen halten sie geschlossen. Sie wollen mit ihren Augen nichts sehen, mit ihren Ohren nichts hören und mit ihren Herzen nichts verstehen und wollen nicht umkehren, sodass ich sie heilen könnte. Christus sagte, als er Jesaja zitierte, dass das Volk nicht verstehen könne, dass er absichtlich seine Bedeutung trübt, damit sie nicht bekehrt würden. Sie sehen, Jesus ist nicht gekommen, um die Welt zu bekehren. Er kam, um seine Kirche zu errichten, um für die Sünden der ganzen Menschheit zu sterben und um seine Jünger zu beauftragen, die seine Botschaft an alle Nationen weitergeben sollen. Er war ein göttlicher Gesandter, der von seinem Vater im Himmel gesandt wurde, um seine Jünger zu lehren und auszubilden. Ich gehe auf verschiedene Verse ein in Matthäus 5. Der erste ist Vers 3 in Matthäus 5. Die Seligpreisung. Christus sagte: Selig sind, die der geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Die Menge Bibel schreibt: Selig sind die geistlich Armen, denn ihnen wird das Himmelreich zuteil. Was bedeutet es, im Geist arm zu sein? Es bedeutet nicht, dass man nur wenig Geist hat, dass man arm im Geist ist. Es geht um eine demütige Haltung. Gewiss wollte Christus nicht im Geist Gottes fehlen, denn er drängte durch Petrus in 2. Petrus 3, Vers 18. 2. Petrus. Wachset aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten. Amen. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 9. Schlagen wir auf Römer 8, Vers 9. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Jesus sagt in Lukas 11, Vers 13, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Wie viele Christen sind wirklich Christus im Geist? Jesus war völlig arm im Geist. Er war völlig demütig. Ein größerer Mann hat nie auf Erden gelebt. Es gab nie einen Mann mit mehr Vernunft, der nicht aufgeblasen oder stolz wurde. Jesus war demütig. Paulus schrieb in Römer 12, Vers 16. Schlagen Sie mit mir auf Römer 12, Vers 16. Ich lese dies wiederum aus der neuen Genfer Übersetzung. Römer 12, Vers 16. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Haben wir ein gemeinsames Ziel? Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Christus verkehrte mit Zöllnern, mit Sündern, mit Huren und den Niedrigsten in den Augen der Menschen. Das finden Sie in Matthäus 9, Vers 10. Dafür wurde er ständig von den hochmütigen, stolzen und von den aufgeblasenen Führern dieser Zeit kritisiert. Was ist mit unserer Zeit? Es ist einfach nicht beliebt, einem Bettler zu helfen, eine kranke Person zu trösten, sich um körperlich Behinderte zu kümmern, jemandem etwas von sich zu geben, der wirklich in Not ist. Wirklich arm im Geist ist heute eine große Seltenheit. Ihrer ist das Himmelreich. Das finden Sie in Matthäus 5, Vers 5. Matthäus 5, Vers 5. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Bedeutet, dass die Armen im Geist in den Himmel gehen, aber die Sanftmütigen auf der Erde bleiben werden. Was sagt es? Wenn Jesus den Armen im Geist den Himmel versprochen hat, dann heißt es ganz klar, dass die Sanftmütigen auf der Erde bleiben werden. Aber hat Jesus den Armen im Geist den Himmel versprochen? Nein, nirgendwo in der Bibel wird der Himmel als Belohnung für die Erretteten verheißen. Selig sind die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Königreich der Himmel. Das ist wörtlich übersetzt aus dem Griechischen. Es ist ein Königreich, das Gott verspricht, seinen Auserwählten. Ein Königreich, das von Gott regiert wird, aus dem Himmel kommend. Es ist ein Königreich des Himmels, aber kein Königreich im Himmel, wo wir regieren. Nicht falsch verstehen, es heißt nicht, dass es kein Königreich im Himmel gibt. Gott, der Vater und Jesus Christus, ist das Reich, das Königreich. Wir werden nicht in den Himmel eingehen, auch nicht das Reich Gottes im Himmel mit übernehmen. Jesus ist in Lukas als Adliger, edler Mann, der in ein fernes Land ging, um sich ein Königreich zu verschaffen und zurückzukehren. Wenn er zurückkommt, teilt er seinen treuen Dienern die Herrschaft über Städte auf dieser Erde zu. Lesen wir diesen Lukas 19, die Verse 12 bis 17. Lukas 19, Vers 12. Ein vornehmer Mann zog in ein fernes Land, um dort die Königswürde in Empfang zu nehmen und dann wieder zurückzukommen. Er berief 10 seiner Diener und gab ihnen 10 Pfund und sagte zu ihnen: Handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger, Vers 14, aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen: Wir wollen diesen nicht als König über uns. Und es geschah, als er zurückkam, nachdem er die Königswürde empfangen hatte, da ließ er die Diener rufen, denen er das Geld gegeben hatte, um zu erfahren, was jeder gehandelt habe. Da trat der Erste heran und sagte: Herr, dein Pfund hat 10 Pfunde erworben. Und er sagte zu ihm: Gut gemacht, du guter Diener, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht über 10 Städte haben. Johannes wurde inspiriert von Gott und schrieb in Offenbarung 5, Vers 10, gehen wir zu Offenbarung, Kapitel 5, Vers 10. Ich lese dies aus der Neuen Genfer. Du hast sie zu Mitherrschern gemacht, zu Priestern für unseren Gott, und sie werden einmal auf der Erde regieren. Wir werden auf der Erde regieren. Jesus verspricht in Offenbarung 3, Vers 21. Gehen wir zurück. Offenbarung 3, Vers 21. Ich lese dies wiederum aus der Neuen Genfer. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, es ist ein Kampf, den wir führen, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Christus ist gekommen, um den Thron seines Vaters David zu erben, Lukas 1, Vers 32, der sich auf dieser Erde befindet. Viele Prophezeiungen veranschaulichen die Rückkehr Christi auf diese Erde und seine Herrschaft über die Erde. In Daniels 2. und im 7. Kapitel versinnbildlich, wie Christus über die Erde regiert. Und der Stein, der Christus ist, der traf das Bild. Und es wurde ein großer Berg und erfüllte die ganze Erde. Daniel 2, Vers 35. Gehen wir zu Daniel 7, Vers 13. Daniel 7, Vers 13. Ich sah in dieser Vision, ich lese dies wiederum aus der Neuen Genfer, ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschensohn, und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde Macht gegeben, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Menschen, Nationen und Sprachen sind auf dieser Erde. Daniel 7, Vers 17. Lesen wir Daniel 7, Vers 17. Diese vier große Tiere sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden. In Vers 18 lesen wir: Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden es immer und ewig besitzen. Die Heiligen, das können Sie und auch ich sein, nehmen den fleischlich gesinnten Männern die Herrschaft über die Erde. Glauben Sie das? Lesen Sie es selbst nach. Daniel 7, Vers 27. Daniel 7, Vers 27. Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist. Und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Beachten wir, Jesaja prophezeite die Errichtung des Reiches Gottes auf der Erde. Jesaja 2, Vers 2 und 3. Jesaja 2, Vers 2. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und alle Heiden werden heranzulaufen. Und viele Völker werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Das lesen wir auch in Micha 4, Vers 1 und 2. Micha 4, 1 und 2. In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen, und viele Heiden werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berge des Herrn und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir ihn in seinem Pfaden wandeln. Denn von Zion wird Weisung ausgehen, des Herrn Wort von Jerusalem. Und lesen wir auch im selben Kapitel, Vers 7. Vers 7. Ich will die Lahmen als Rest übrig lassen und die Verstoßenen zum mächtigen Volk machen. Und der Herr wird König über sie sein, auf dem Berge Zion, von nun an bis in Ewigkeit. Gehen wir zu Sacharja 14, Vers 1. Sacharja 14, Vers 1. Siehe, es kommt für den Herrn der Tag, dass man in deiner Mitte austeilen wird, was man dir geraubt hat. Und im selben Kapitel Vers 4. Und an jenem Tag werden seine Füße auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in seiner Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen, zu einem sehr weiten Tal, sodass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird. Vers 9. Und der Herr wird König sein über alle Lande. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Vers 11. Und man wird darin wohnen. Es wird keinen Bann mehr geben, denn Jerusalem wird ganz sicher wohnen. Der Rest des Kapitels zeigt Nationen, die bestraft werden, um sie zu zwingen, Gottes jährliche Festtage zu halten. Christus wird vom Himmel zur Erde zurückkehren. Paulus schrieb das in 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen in Wolken entrückt werden, dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir für immer bei dem Herrn sein. Ja, wir werden mit dem Herrn sein. Und wo wir da sein? Hier, auf dieser Erde. Christus sagt in Johannes 14, Vers 3, ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Wo wird Christus sein? Hier, auf dieser Erde. Gesegnet sind die, die trauern. Matthäus 5, Vers 4. Gesegnet sind die, die trauern. Denn sie sollen getröstet werden. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Was bedeutet dieser Vers, trauern? Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, lese das letzte Stück. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Christus möchte, dass wir ein Leben voller Freude haben. Eine der ersten Eigenschaften von Gottes Heiligen Geist ist Freude. Galater 5, Vers 22. Aber Salomo schrieb in Prediger 1, Vers 18. Schlagen wir auf. Prediger 1, Vers 18. Denn wo viel Weisheit ist, da ist viel Grämen. Und wer viel lernt, der muss viel leiden. In Jesaja 53, Vers 3 lesen wir: Jesaja 53, Vers 3. Er war der Allerverachteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Aber warum? Wegen dem Bösen der Menschen, wegen der Sünde, wegen unseren Sünden. In 1. Mose 6, Vers 5 und 6. Als aber der Herr sah, dass der Menschheit Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da, Da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Ja, derjenige, Christus, wurde traurig, als er das Elend, die Krankheit, die Armut, das Elend, den Krieg und den Tod sah. Und so ist es auch mit einem wahren Christen. Obwohl Christus möchte, dass wir ein Leben in Fülle haben, inspirierte er Salomo zu schreiben in Prediger 3. In Prediger 3, Vers 1 bis 4. Ich lese dies aus der Elberfelder Bibel. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Vers 2 fürs Gebären und Zeit fürs Sterben. Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten. Zeit fürs Töten und Zeit fürs Heilen. Zeit fürs Abbrechen und Zeit fürs Bauen. Fürs Weinen gibt es Zeit. Und Zeit fürs Lachen, Zeit fürs Klagen und Zeit fürs Tanzen. Ja, gesegnet sind diejenigen, die jetzt trauern, denn sie sollen getröstet werden. Sie werden große Freude erleben. Viele trauern wegen Verfolgung, aber die meisten, die modernen Christen, erhalten irgendeine Verfolgung, weil sie die modernen, beliebten Konzepte des Christentums akzeptieren? Sicherlich nicht. Aber Jesus sagte in Johannes 16, Vers 33. Johannes 16, Vers 33. Das habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Nein, anstatt Verfolgung zu erleiden, wird Anlass zur Trauer gegeben. Die meisten bekennenden Christen glauben heute genau das Gegenteil. Sie haben stattdessen das Gefühl, dass Zugehörigkeit zu einer Kirche oder etwas Glauben haben, in ein besseres Ansehen in der Gemeinschaft verschafft, zu besseren Geschäftsbeziehungen führt und sie zu einem akzeptierten, integrierten Teil des Gemeinschaftslebens macht. Gesegnet sind die Sanftmütigen. Es gibt einen Unterschied zwischen sanftmütig und schwach. Jesus war sanftmütig, aber nicht schwach. Ganz im Gegenteil. Obwohl er körperlich geschwächt war, als er vor seiner Kreuzigung unter den schrecklichen Schlägen und den Peitschenhieben litt. Paulus sagt in 2. Korinther 13, Vers 4. Denn wenn er auch gekreuzigt wurde in Schwachheit, so lebt er doch aus Gottes Kraft. Und wenn wir auch schwach sind in ihm, so werden wir doch mit ihm leben, aus der Kraft Gottes für euch. Jesus war während seines gesamten irdischen Lebens körperlich stark und gesund. Christus hatte nie gesündigt. Er gehorchte perfekt den physischen Gesetzen Gottes, die Gesundheit und Kraft regeln, sowie die geistlichen Gesetzen. Aber er wurde doch krank, das hatten wir doch gelesen. Er wurde krank, aber es waren unsere Krankheiten, wie Sie es schon vorhin gehört haben. Was bedeutet es wirklich, sanftmütig zu sein? Wo finden Sie sehr viel Sanftmut, Freundlichkeit, Nachgiebigkeit? Sanftmütig zu sein bedeutet, eher nachzugeben, als Streit oder Ärger zu verursachen. Es bedeutet, demütig zu sein, im Geist und Gesinnung. Eine wahrhaft sanftmütige Person wird einen Charakter wie Christus haben. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 29, schlagen Sie mit mir auf, Matthäus 11, Vers 29, nimm mein Joch auf dich und lerne von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Paulus wurde inspiriert zu schreiben. Epheser 4, Vers 1 und 2. Gehen wir zu Epheser 4, Vers 1 und 2. Epheser 4, Vers 1 und 2. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld ertragt einer den anderen in Liebe. Eine sanftmütige Person wird Christus nachahmen. Es ist schockierend, aber es ist wahr. Die meisten bekennenden Christen praktizieren heute nicht wirklich das Christentum. Stattdessen glauben und praktizieren Hunderttausende dieselben alten heidnischen Bräuche, die Christus und die Apostel scharf verurteilt haben, und nennen sie die ganze Zeit Christentum. Die Bibel sagt, dass die heutige Generation fast völlig getäuscht sein wird. Gehen wir dazu auf Matthäus 24 und lesen die Verse 4 und 5. Matthäus 24, Vers 4. Und Jesus antwortete ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführt. Denn es werden viele kommen, Vers 5, unter meinem Namen und sagen: Ich bin Christus. Und werden viele verführen. Christus sagte: Nur wenige, die Auserwählten Gottes, die von den klugen Täuschungen Satans ferngehalten wurden, würden nicht getäuscht werden. Matthäus 24, Vers 24. Matthäus 24, Vers 24. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Satan hat die Welt getäuscht und Gott hat wiederholt durch das Neue Testament gewarnt, dass dies so sein würde in diesem Zeitalter. Jetzt. In Offenbarung 12, Vers 9 wird der Teufel als großer Drache beschrieben, der die ganze Welt verführt. Entweder wird diese Welt getäuscht oder ihre Bibel ist nicht wahr. Aber die Bibel ist wahr. Und diese Welt befindet sich in einer gewaltigen Täuschung. Ein betrogener Mensch weiß nicht, dass er getäuscht wurde. Er ist aufrichtig, aber er ist aufrichtig falsch. Und so kommt es, dass Hunderte, Tausende von aufrichtigen, wohlmeinender Menschen, die glauben, sich in einem geretteten Zustand zu befinden, die glauben, sie seien Christen, in Wirklichkeit stillschweigend mit dem wahren Christentum nicht einverstanden sind. Hungern sie nach Gerechtigkeit? Matthäus 5, Vers 6. Matthäus 5, Vers 6. Glückselig sind die Hungernden und Dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden, sie sollen gesättigt werden. Was ist Gerechtigkeit? Es soll eher richtig als falsch sein. Es geht darum, den richtigen Weg zu folgen und den falschen Weg, der einem Menschen richtig erscheint, aber es ist mehr als das. Was ist die biblische Definition von Gerechtigkeit? Es ist das. Denn alle deine Gebote sind gerecht. Psalm 119, Vers 172. Die Elberfelder übersetzt, hier ist etwas richtiger. Meine Zunge soll dein Wort besingen. Denn alle deine Gebote sind Gerechtigkeit. Die vollkommenen 10 Gebote sind Gerechtigkeit. In Matthäus 5, Vers 17 lesen wir, Matthäus 5, Vers 17, da sagte Christus, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. In Vers 19 lesen wir, im selben Kapitel, wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, diese wird groß heißen im Reich der Himmel. Christus sprach über das Gesetz Gottes und im selben Atemzug, im selben Gedanken erklärte er, dass er über den Weg zum Gerechtsein sprach. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit Gottes Gesetze tun und auch lehren, nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Gehen wir zur nächsten Bibelstelle in Matthäus 7, Vers 21. Matthäus 7, Vers 21, da sagte Christus, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Jesus inspirierte Paulus zu schreiben, in 1. Korinther 7, Vers 19, Beschneidung ist nichts und Unbeschnittenheit ist nichts, aber die Einhaltung der Gebote Gottes. Wir lesen später in 1. Korinther 13, dass wir ohne Gottes Liebe nichts sind. Wenn wir keine echte Liebe in unseren Herzen haben, sind wir keine Christen. Und es ist die Liebe, die uns dazu bringt, die 10 Gebote zu halten. Alle Gebote. Römer 13, Vers 10. Gehen wir zu Römer 13, Vers 10. Römer 13, Vers 10. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Johannes schrieb im 1. Johannes 5, Vers 3, ich lese dies aus der Neuen Genfer, unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Und seine Gebote zu befolgen sind nicht schwer. Hungern und Durst nach Gerechtigkeit bedeutet, sich zu sehnen, zu streben, zu kämpfen, Gott gehorsam zu sein. Es ist ein Kampf. Diejenigen, die wirklich nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, werden ständig die Wahrheit suchen und bereit sein, sich zu ändern. Wenn sie sehen, dass sie sich geirrt haben und ihrer falschen Überzeugung, ihren Fehlern, ihren Sünden zugeben. Gehen wir zu 2. Timotheus 2, Vers 15. 2. Timotheus 2, Vers 15. Ich lese aus der Neuen Genfer. Setze alles daran, dich vor Gott als ein bewährter Mitarbeiter zu erweisen, der sich für sein Tun nicht zu schämen braucht und der die Botschaft der Wahrheit unverfälscht weitergibt. Das schrieb Paulus an Timotheus. Prüft aber alles und das Gute behaltet. 1. Thessaloniker 5, Vers 21. Die Neue Genfer schreibt in der Apostelgeschichte 17, Vers 11, den letzten Teil, und sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Anstatt nach Gottes Wort zu hungern und zu dürsten, hungern und dürsten die meisten bekennenden Christen nach physischen Dingen, nach Befriedigung der physischen Sinne. In Matthäus 5, Vers 7, gesegnet sind die Barmherzigen. Sicher wissen sie, was es bedeutet, barmherzig zu sein. Es ist eine Sache, stillschweigend mit der Schrift übereinzustimmen. Und eine andere Sache, sie in die Praxis umzusetzen. Jakobus sagt in Jakobus 1, Vers 22, schlagen Sie auf, Jakobus 1, Vers 22. Ich lese dies aus der Neuen Genfer. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Er schrieb auch in Jakobus 2, Vers 10. Jakobus 2, Vers 10. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Gott sagt, dass seine Barmherzigkeit für immer andauert. Aber wann haben Sie jemals die Gelegenheit, Gnade zu zeigen? Es ist barmherzig zu geben, statt zu bekommen. Es ist barmherzig, überhaupt nichts über jemanden zu sagen, wenn man nichts Gutes über ihn sagen kann. Es ist barmherzig, eine Schuld oder Verpflichtung zu vergeben, anstatt seinen Bruder deswegen vor Gericht zu stellen. Es ist barmherzig, alle anderen so zu behandeln, wie man von ihnen behandelt werden möchte. Sind die meisten Christen heute barmherzig? Zeigt man einem Feind barmherzig, wenn man ihn erschießt oder ermordet? Zeigt es Barmherzigkeit, zu beneiden, zu hassen oder zu töten? Christus meinte, was er sagte: Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Matthäus 5, Vers 7. Im Vaterunser ein Umriss für das Gebet. In der Hoffnung für alle auf Matthäus 6, Vers 12 lesen wir, das ist der Umriss, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. In Matthäus 5, Vers 8 lesen wir, gesegnet sind die Reinen im Herzen. Gesegnet sind die Reinen im Herzen. Aber heute gibt es nicht viele davon. Paulus schrieb in Titus 1, Vers 15, Titus 1, Vers 15. Für die Reinen ist alles rein. Für die Befleckten und Ungläubigen dagegen ist nichts rein. Sondern bei ihnen ist beides, ihr Verstand und ihr Gewissen befleckt. Nirgendwo, so scheint es, gibt es mehr Diskussionen. Neid, Spott, Streit, Betrug, Heuchelei und Meinungsverschiedenheit als unter einigen, die ein Bekenntnis zur Religion ablegen. Im Namen der Religion wurde mehr Kriege geführt. Im Namen der Religion wurde mehr Menschen abgeschlachtet, gehängt, verbrannt, als aus irgendeinem anderen Grund. Lesen wir in Jeremia 17, Vers 9. Gehen wir zu Jeremia 17, Vers 9. Es ist das Herz, ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Ein Individuum mit dem natürlichen, physischen, fleischlichen Geist hat einen verunreinigten Geist. Er sieht eher böse als gute Motive. Er sieht hinter jeder Handlung falsche Schlussfolgerungen. Er sieht hinter jedem Wort andere, zweideutige oder niederträchtige Bedeutungen. Paulus sagt in Römer 8, Vers 7, Römer 8, Römer 8, Vers 7, ich lese dies wieder aus der Neuen Genfer. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Der fleischliche Geist ist ein ärgerlicher, trotziger Geist, ein Geist, der Gott und seinen vollkommenen Gesetzen feindlich gegenübersteht und ein Geist mit einem unreinen Gewissen. Es ist an der Zeit, dass wir aufwachen und aufhören, uns selbst zu belügen. Wir seien bekehrt, wenn viele, die aufrichtig glauben, sie seien Christen, noch nicht einmal auf dem Weg zu wahrem Christentum angekommen sind. Paulus schrieb in 1. Korinther 13, Vers 4 und 5, wieder aus der neuen Genfer. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. In Matthäus 5 im nächsten Vers steht: Gesegnet sind die Friedensstifter. Vielleicht kennen einige Leute den Friedensstifter. Vielleicht die, die gerne einen Westernfilm schauen. Die müssen ihn, den Friedensstifter, kennen. Es ist ein Colt. Den hatten sie so genannt. Vielleicht wurde er aus der Bibel übernommen. Ich weiß es nicht. Da bin ich mir nicht sicher. Der Weg zum Frieden, so glaubt man, führt über den Krieg. Wenn du in den Krieg gehst, wirst du Frieden haben. Aber Moment, denken wir einmal kurz nach. Die Welt hat Krieg immer gekannt. Die Welt hat den Krieg geführt, um alle Kriege zu beenden. Aber ist der Krieg beendet? Nicht wirklich. War der Weg des Menschen praktisch? Hat der Weg des Menschen funktioniert? Sind alle Kriege vorbei? Der Mensch ist unwiderruflich Schritt für Schritt auf dem Weg, den er gewählt hat, gegangen. Der Mensch steht jetzt in seinem überlegenen, aufgeklärten Zustand am Rande des weltweiten Selbstmordes. Wir stehen kurz vor dem Dritten Weltkrieg. Wenn Gott nicht eingreifen würde, würde kein Mensch gerettet werden. Hat der Mensch seine Probleme durch Krieg lösen können? Nein. Scherzhafterweise nannten sie die Waffe, den Colt früher, Friedensstifter. Aber Gewehre und Waffen haben den Frieden nie gebracht. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 44, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Glauben die meisten christlichen Menschen an diese Schriftstelle? Bestimmt. Führen sie es aus? Nein. Ist es nicht an der Zeit, dass wir aufhören, schon wieder uns selbst zu belügen, zu veräppeln? Wir wissen, dass die bekennenden Christen von heute diese Dinge ausführen. Die meisten Christen erscheint es heute lächerlich, den Lehren Christi wirklich zu folgen. Und doch machen sie sich seinen Namen immer noch zu eigen. Sie nennen sich Christen, sind es jedoch nicht. Was ist ein echter Christ? Während des Zweiten Weltkriegs strömten deutsche Mütter und Väter in ihren Kirchen und Kathedralen, um für ihre Kinder an der Front zu beten. In England, Frankreich oder in den USA gingen andere Eltern in ihren Kirchen, um für ihre Kinder an der gleichen Front zu beten. In vielen Fällen gehörten die Kinder an der Front, obwohl sie verschiedenen Rassen angehörten und verschiedenen Sprachen sprachen, der gleichen Religion an, während sie in der gleichen Gemeinde, während sie zur gleichen Kirche gegangen. Christen benutzen überall das gleiche Buch, die Bibel. Sie predigen aus ihr, schreiben über sie und lesen ab und zu die Bibel. Und unabhängig davon, in welchem Land sie finden oder in welcher Sprache, sagt die Bibel immer dasselbe. Jesus sagt, liebe deine Feinde. Wie viele Christen glauben, dass sie ihre Feinde lieben sollten? Man zeigt niemanden Liebe, indem man auf ihn schießt und ihn ermordet und sein Leben beendet. Jesus sagte, gesegnet sind die Friedensstifter. Und er meinte nicht, gesegnet seien diejenigen, die zur Waffe greifen und sagen, wir machen Frieden. Wenn Waffen Frieden bringen, wo ist jetzt der Friede? Wir hatten das in der Kurzpredigt gehört von Herrn Schell. Da ist kein Frieden in den USA, wie auch in vielen anderen Ländern nicht. Ja, gesegnet sind die wahren Friedensstifter, denn sie sollen Kinder Gottes genannt werden. Gott bringt Kinder hervor. Johannes schrieb in 1. Johannes 3, Vers 1, ich lese dies aus der Neuen Genfer. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen, und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts, sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Vers 2. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. In der Luther 2017 heißt es, es ist noch nicht offenbar geworden. Es hat sich der Welt noch nicht offenbart, die Manifestation von uns als Gottwesen. Wir sind noch nicht geboren, aber gezeugt. Von Gott geboren zu sein, bedeutet, Gott gleich zu werden, Mitglieder der Gottesfamilie zu werden. Gehen wir zu Römer 8, Vers 18. Römer 8, Vers 18 schrieb Paulus, denn ich bin überzeugt, dass diese Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Jesus wird der Erstgeborene von vielen Brüdern genannt. 1. Korinther 15, Vers 20. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. In Vers 23 lesen wir, an jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung, als Erstling Christus, danach die Christus angehören, wenn er kommen wird. Lesen wir eine weitere Bibelstelle, Kolosser. 1, Vers 18. Kolosser 1, Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. In Römer 8, Vers 29 lesen wir, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten, dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Werden sie verfolgt? Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 10, selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Matthäus 5, Vers 10. Können Sie sich erinnern, er sagt in Johannes 16, Vers 33 in der Elberfelder, in der Welt habt ihr Bedrängnis, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. In Johannes 17, Vers 14, Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben, und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Christus sagte zu seinen Jüngern, sie sollen sich von der Gesellschaft um sich herum trennen, aus der Welt herauskommen. Beachten wir Gottes Wort in Jakobus 4, Vers 4. Jakobus 4, Vers 4, ich lese aus der Neuen Genfer. Ihr Treulosen, wie ein Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich damit als Feind Gottes. Johannes befiehlt wahren Christen in 1. Johannes 2, Vers 15 und bis 17. Schlagen Sie mit mir auf 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17. Liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts, Vers 16, von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz. All das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Vers 17, und die Welt mit ihren Begierden vergeht. Doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Kommen die meisten Christen heute wirklich aus dieser Welt heraus und trennen sich von ihren Bräuchen, von ihren Gewohnheiten, von ihren Wegen? Lesen wir dazu Römer 12, Vers 1 und 2. Römer 12, Vers 1 und 2 aus der Neuen Genfer. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richte euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob es Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Gottes Warnung soll durch Johannes in Offenbarung 18, Vers 4 Dann hörte ich, wie aus dem Himmel eine andere Stimme rief: Mein Volk, geh hinaus aus Babylon, verlass die Stadt, damit du nicht in ihr Sünden verstrickt wirst und damit die Plagen, die über sie hereinbrechen, nicht auch dich treffen. Wenn wir wirklich aus dieser Welt herauskommt, werdet ihr Verfolgung erleiden. Gehen wir zu Matthäus 10, Vers 34. Matthäus 10, Vers 34, lesen wir bis 36. Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien, die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Ja, wir werden verfolgt werden. Wenn wir wirklich anfangen, uns zu ändern, wenn wir unser Leben wirklich Gott übergeben, wenn wir wirklich anfangen, so zu tun, wie Christus lebte, wie Christus getan hat, werden wir verfolgt werden. Und wenn wir nicht verfolgt werden, stehen die Chancen gut, dass wir keine Christen sind. Gesegnet seid ihr. Jesus beschreibt, wie echte Bekehrte sich freuen werden, wenn sie diese Verfolgung erhalten, die dadurch entsteht, dass sie in dieser Welt gegenwärtige, bösen Welt gerecht und gottgefällig leben. Er sagt in Matthäus 5, Vers 12, Matthäus 5, Vers 12, ich lese wiederum aus dem Neuen Genfer, freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Ja, groß ist der Lohn der wahren Heiligen, der ihnen im Himmel vorbehalten ist, der aus dem Himmel, aus dieser Erde herabkommen wird. Jesus sagt uns, wir sollen beten, dass dein Königreich kommt, nicht, dass wir dorthin hingehen. Wie einfach sind die wahren Lehren Christi? Ja, in der Seligpreisung können Sie deutlich sehen, dass die Mehrheit der bekennenden Christen das, was Christus gesagt hat, einfach nicht glauben oder praktizieren. Unglaublich, wie unterschiedlich das wahre Christentum der Bibel von den heutigen bekennenden Christen ist. In Römer 10, Vers 14 lesen wir, Römer 10, Vers 14. Ich lese nochmals aus der Neuen Genfer. Nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Der da ist, muss aber von Gott gesandt sein. In Vers 15 im selben Kapitel Römer 10 lesen wir, und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Genau das ist ja auch geschehen. Denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Die Menge Bibel schreibt, Und wie soll ihnen jemand verkündigen, ohne dazu ausgesandt zu sein? Er muss von Gott gesandt sein. Möge Gott ihnen und auch mir helfen, wirklich zu sehen und sich zu ändern, bevor es zu spät ist. Lesen wir dazu die letzte Bibelstelle auf 2. Johannes 1, Vers 7. 2. Johannes 1, Vers 7. Warum schreibe ich euch das? Nun, in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche Verführer ihre falschen Lehren. Sie bekennen sich nicht zu Jesus Christus als zu dem, der als ein Mensch von Fleisch und Blut zu uns gekommen ist. Und wer das leugnet, ist der Verführer schlechthin. Er ist der Antichrist. In der Interlinear-Übersetzung heißt es, denn viele Verführer sind ausgegangen in die Welt, die Nichtbekennenden, Jesus Christus als kommendem im Fleisch. Es ist gemeint, im Fleisch kommend, in unserem Fleisch. Christus lebt in uns. Die falschen Prediger, die falschen Christen bekennen dies nicht an, dass Christus in uns lebt.